Heute sind wir im zweiten Korintherbrief. Der hat mich sehr beschäftigt, der beschäftigt mich gerade. Und es gibt ein paar schöne Edelsteinchen. Paulus schreibt im 2. Korinther 12 die Verse 2 bis 5. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob er im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wegen eines solchen will ich mich rühmen, meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen, als nur meiner Schwachheiten. Gut, also wir nehmen erstmal den ersten Teil. Wer will sowas erleben wie der Mensch, von dem Paulus da erzählt? Mal gucken. Bin ich in einer charismatischen Gemeinde, da müssen jetzt eigentlich alle Hände hochgehen. Ich will es auch erleben. Genau. Paulus selbst hatte viele krasse Herrlichkeitsoffenbarungen, über die uns in der Apostelgeschichte berichtet ist. Er begegnet Jesus dramatisch auf dem Weg nach Damaskus. So hell, dass er danach erstmal blind ist. Apostelgeschichte 22,6. Er sah einen Menschen aus Mazedonien im Geist, der ihn ruft, Jesus dort zu verkündigen. Und in Korinth wird er durch eine Vision vom Herrn ermutigt. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Aber was will Paulus uns jetzt mit diesem Bibelvers sagen, den wir eben gelesen haben? Erstens. Genau das, was da steht. Paulus will, dass wir alle solche Erfahrungen machen. Paulus will es. Zweitens, aber Paulus will sich nicht rühmen, was er alles Tolles erlebt hat und wie toll und geistlich er ist, sondern dass jeder die Herrlichkeit Gottes krass erleben kann und soll. Das ist seine gesamte Theologie, ist ein großer Teil davon. Die Berichte auch von Paulus, die ich eben gesagt habe, sind auch alle von Lukas, weil der hat die Apostelgeschichte geschrieben. Du sollst die Herrlichkeit Gottes krass erleben und wenn du es immer wieder getan hast, hilf anderen, sie zu erleben. Das wird letztlich bottomline mein Ding sein. Aber was ist Herrlichkeit Gottes überhaupt? Und dazu meine Geschichte aus meinem Leben. Ich bin mit zwei Brüdern groß geworden. Meine Eltern, die wollten eigentlich gar nicht in Berlin leben, aber dann gab es ja die Kuba-Krise mit den Atombomben und so und dann wollte keiner mehr so richtig in Berlin leben, weil jeder wusste, hier in Berlin sind Atombomben. Und in dieser Zeit sind deswegen ganz viele Menschen aus Berlin rausgezogen. Nee, in Berlin stationiert, Schatz. Und deswegen wollten auch viele Menschen aus Berlin rausziehen. Also es gab günstig Häuser und mein Papa hat zugeschlagen, hat für super günstig ein Haus gekauft. Was für mich schon mal toll war. Ich bin in einem Haus groß geworden, meine Kindheit. Meine Eltern waren gigantische Sparfüchse. Nicht zu toppen, wirklich nicht zu toppen. Ich dachte, wir sparen so viel, weil wir arm sind. Weil wir einfach nicht genug Geld haben, also sparen wir und kaufen nur die Sachen mit den roten Tags und so und dann geht es schon irgendwie. Meine Mutti hat mir auch, ja Mutti, ich habe damals Mutti und Vati gesagt, ja wer hat früher noch Mutti und Vati gesagt? Darf ich mal, danke ey, das beruhigt mich, weil ich werde in meiner Familie immer geärgert, wenn ich Mutti und Vati sage. Ihr seid sehr ermutigend zu mir. Und meine Mutti hat mir auch selbst die Haare geschnitten. Ihr seht, was draus geworden ist. Nein, Scherz. Damals war die noch länger, ich sag nur Topschnitt, ja, so irgendwie so wipp und dann unten rum ab, genau. Aber ich dachte, meine Eltern haben nicht so viel Geld wie andere und dann macht man das mit, ist okay. Und eines Tages ist dann etwas passiert, was mein Leben wirklich verändert hat. Interessanterweise hat mir mein ältester Bruder genau die gleiche Geschichte auch erzählt. Er meinte, ey, weißt du was, das ist mir auch passiert. Und ich brauchte wirklich eine ganze Zeit, um das Ding zu verarbeiten. Was ist passiert? Ich war etwa 9, lief einfach durch unser Wohnzimmer. Und da lag auf einmal ein Zettel. Und mit 9 kann man schon lesen. Dann guck mal, was ist denn das für ein Zettel? Und es war ein Gehaltsnachweis meines Papas. Und durch meine hervorragenden mathematischen Kenntnisse. Mein Schatz. Ich merke dir, wir sind überhaupt nicht arm. Wieso? Wer sind meine Eltern? Wer sind diese beiden Menschen, die mich großgezogen haben? Ich hatte das Gefühl, ich kenne sie nicht mehr. Wirklich. Weil sie mir das nie erklärt haben. Dass sie nicht sparen, weil wir nichts haben, sondern dass sie sehr viel sparen, damit man sehr viel übrig hat. Wo immer dann auch. Mehr noch, ich fühlte mich auf einmal richtig ungeliebt von ihnen. Ich dachte, wieso muss ich immer die Anziehsachen von meinen großen Brüdern tragen? Ja, wer kennt sowas? Und am allermeisten natürlich, ich wollte zum Friseur. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Sie ist ganz gut, um den Begriff Herrlichkeit zu erklären. Der kommt nämlich in der Bibel das erste Mal in 1. Mose 31, Vers 1 vor und wird gar nicht mit Herrlichkeit übersetzt, sondern mit Reichtum. Und die Geschichte ist hier, dass Jakob, das war der Enkel von Abraham, und Jakob war ein großer Betrüger. Und er kam zu seinem Meister, dem Laban. Und der Laban, der war auch ein großer Meister im Betrügen. Und nun haben sie sich hin und her betrogen und dann wollte der Jakob die Tochter vom Laban heiraten und dann hat er aber die falsche bekommen und dann musste er noch mal länger arbeiten, um die richtige zu bekommen. Und am Ende hat dann doch der Jakob den Laban besser betrogen und hat eigentlich alle seine Schafe zu sich bekommen, so dass die Söhne Labans eigentlich überhaupt nichts mehr zum Erben hatten. Und dann lesen wir da drin diesen Vers. Es hörte aber die Reden der Söhne Labans, die sagten, Jakob hat alles genommen, was unserem Vater gehört. Und mit dem, was unserem Vater gehört, hat er sich all diesen Reichtum verschafft, hat er sich alle diese Herrlichkeit verschafft. Und dieses Wort Kavod bedeutet im Hebräischen und eigentlich auch im Griechischen, es ist die Summe einer Person, sein Charakter und alles, was er hat. Das ist seine Herrlichkeit. Gar nicht auf Gott nur bezogen, sondern auch auf Menschen. Das, was sozusagen einen Menschen schwer macht, was das Gewicht eines Menschen ist, das ist in seiner Person und in seinem Besitz. Und es war so wie bei meinen Eltern. Ich merkte auch mal, meine Eltern sind viel schwerer, als ich dachte. Sie sind ganz anders und ich habe ihre Persönlichkeit auch nicht mehr verstanden, weil ich dachte, wenn sie dann jetzt doch viel, viel mehr haben, wieso sind sie dann so? Ich habe auf Deutsch gesagt, die Herrlichkeit meiner Eltern nicht mehr verstanden. Und was bedeutet es für uns in Bezug auf die Herrlichkeit Gottes? Es ist ein gesamter Charakter. Alles an ihm. Alles an ihm. Das ist nicht einmal eine Berührung mit einer Scheibe von ihm. Die Herrlichkeit Gottes ist alles, was sein Charakter ist. Es ist sein gesamtes Reich. Und eben nicht nur unsere Lieblingsscheiben davon. Und hier dürfen wir jetzt auch verstehen, was der Unterschied der Herrlichkeit des alten Bundes und des neuen Bundes ist. Das brauchen wir nämlich gleich. Im alten Bund durfte keiner Gottes Herrlichkeit ganz sehen. Und das verstehen wir jetzt auch. Das hat einen einfachen Grund. Nehmen wir Mose. Mose meinte, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagte, du kannst meine Herrlichkeit nicht sehen. Er würde sofort sterben. Warum? Das ist ja einfach, weil Gottes gesamter Charakter ist auch Gott der Richter. Und Mose hätte noch keine Rechtfertigung durch Jesus, wenn er vor Gott dem Richter steht. Er hätte als Strafe den Tod verdient. Keiner konnte deswegen im Alten Testament Gott so in Herrlichkeit sehen wie du. Weil wir kommen gerechtfertigt durch Jesus. Jesus hat am Preis am Kreuz gezahlt. Er ist als der Sohn Gottes herabgekommen auf die Erde, hat uns vorgelebt, wie Gottes Herrlichkeit ist, wie Gottes Charakter ist, wie Gottes Persönlichkeit ist. Jesus hat uns die Herrlichkeit Gottes vorgelebt im Fleisch und dann hat er einen Preis bezahlt. Er ist gestorben für unsere Sünden, für unsere Fehler, damit wir auch wieder Gott den Richter erleben dürfen, damit wir seine ganze Herrlichkeit erleben dürfen. Alles an ihm. weil wir gerechtfertigt sind durch ihn. Das ist großartig. Das heißt, andersherum, kennst du Gott wirklich? Das ist eine gute Frage, ne? Gott will nicht, dass es dir mit ihm geht, wie mir mit meinem Papa. Dass ich irgendwann an den Punkt kam und dachte, kenne ich meinen Papa noch? Vor Weihnachten dann, es hat mich sehr beschäftigt, jetzt gerade so auch über den ganzen Herbst. Und ich hatte auch immer wieder dieses Gebet, so Gott, ich will dich so erleben, wie du dich mir zeigen willst. Ich will nicht dich erleben, so wie ich dich erleben will. Ich will dich so erleben, wie du bist. Zeig mir, wer du bist. Und vor Weihnachten kam ich wirklich an so einen Punkt und der hat in mir sehr viel, man sagt so schön in der Bibel, Furcht des Herrn ausgelöst, weil ich habe wirklich gesagt, Gott, offenbar dich mir auch als Richter. Ich will alles an dir kennenlernen. Und wenn das ein Teil von dir ist und ich will deine ganze Herrlichkeit erleben, dann will ich an diesem Teil nicht vorübergehen, offenbar in mir. Und das, was passierte, war kein Donnerschlag des göttlichen Richterhammers, der auf mich herunterfiel. Ich bin ja auch durch Jesus gerechtfertigt, aber es war meine Form der Hingabe, sagen zu wollen, Gott, ich will alles von dir. Ich will alles von deiner Herrlichkeit und nicht das, was ich mir raussuche. Und jetzt komme ich eigentlich erst zu meinem Text. Wir bleiben im 2. Korinther, ja, bei Paulus. Im Kapitel 4, die Verse 16 bis 18. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, steht eigentlich Plipsis, glaube ich, das heißt Druck, wenn unser Druck, der schnell vorübergehen und leicht ist, Unser Druck, der schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Hier spielt Paulus so ein bisschen mit diesem hebräischen Wort Schwere. Da wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und Paulus gibt uns im 2. Korintherbrief eine Strategie. Und die will ich eigentlich aus diesen Versen hier ableiten. Erstens, wenn du überfordert bist, wenn du unter Druck bist, wenn es Dinge in deinem Leben gibt, wo du merkst, oh, muss ich lösen, schaffe ich aber nicht, weiß ich nicht wie, dann will ich dir eins sagen, super, du hast eine gute Startvoraussetzung, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Wenn wir uns überfordert fühlen, lass uns auf den Unsichtbaren schauen. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Matthias hat es, als er vor 2 Wochen hier gestanden hat, so schön gesagt, lass uns zuerst auf den Retter Jesus und seine Herrlichkeit schauen und nicht zuerst die Rettung suchen. Lass uns suchen, wer ist dieser Retter? Was ist seine Persönlichkeit? Was ist seine Herrlichkeit? Weil wenn wir die finden, dann finden wir auch unsere Rettung. Nur andersrum ist es ein bisschen schwerer. Ich durfte das dann, was ich hier predige, auch anwenden. Ich fand ein paar Tage vor Weihnachten heraus, meine Frau hat das so ominös umschrieben, ich fand heraus, ich habe in der Küche was umgebaut, wir haben einen Pizzaofen bekommen, lecker, lecker. Und den wollte ich auf unsere, wir haben so in der Küche so einen großen Mittelblock, der wiegt so wahrscheinlich so 3 Zentner, schätze ich. Da ist auch alles Mögliche an Brotschneidemaschine, Besteck, alles Mögliche drin. Und ich wollte eine neue Steckdose für unseren Pizzaofen anbringen und wollte dieses Ding also verschieben. Und da merkte ich schon, oh, irgendwas hat sich hier nicht gut angefühlt. Und am nächsten Tag beim Duschen, nach dem Duschen merkte ich, nee, ich habe einen Leistenbruch, muss zum Arzt. Ja, war doof. Vor allem direkt vor Weihnachten. Ich habe eine kleine Tochter, die kann noch nicht laufen, die muss man rumtragen. Und ich wusste, ich mache Skireise, da wollte ich wieder fit sein. Und in der Notaufnahme fragte mich dann der Arzt, wollen Sie den Fast Track oder den Slow Track? Und ich meine, erklären Sie mir nicht, was ist, ich nehme den Fast Track. Und dann bin ich war im, wie nennt sich das, im ambulanten Operationszentrum des Humboldt-Krankenhauses in der Hernienstation. Das ist irgendwie so ein Wort für Leistenbruch. Ich war wirklich der Letzte, den sie dann vor Weihnachten am 23.12. da noch reingeschoben haben. Ich bin hier also repariert worden und dachte, naja, 1, 2, 3 Tage und dann ist alles vorbei. Ja, war aber nicht. Sondern es ging mir wirklich 2, 3 Wochen mit all den Begleiterscheinungen, die man da drum so hat. Auf der einen Seite richtig schlecht und warum es mir noch schlechter ging, ist, weil ich wusste, die ganze Last unserer Kinder, vor allen Dingen auch meiner Tochter, hängt voll auf meiner Frau. Und dann noch Weihnachten, das ganze Weihnachtsgeschäft ist falsch, das ganze Weihnachtsmann feiert hier, man feiert da, man bereitet vor. Ich habe mich geschämt, wirklich. Ich konnte es ja nicht ändern. Und kaum war diese Zeit vorbei und wir sind so im neuen Jahr angekommen, nochmal so dich, haben wir alle 4 die Grippe bekommen, alle. Ich weiß, es gab einen Sonntag, war das glaube ich, da lagen wir alle 4 im Wohnzimmer mit 39 Grad Fieber und wir alle 4 hatten, wie unsere Kinderärztin meinte, die volle Grippebreitseite bekommen. Und mir wurde eine Sache deutlich in dieser Zeit und auch, was mich durch diese Zeit brachte und das ist, da ist mein Predigtthema, ich habe es noch gar nicht gesagt, der Gott, der dich festmacht. Ich habe gelernt, Gott benötigt mit uns Zeiten, in denen wir uns überfordert und schwach fühlen. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, Vers 17, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Ich hab in dieser Zeit gesagt, Gott, ich weiß nicht, wie ich das lösen soll, aber Jesus, ich fange bei deiner Herrlichkeit an. Ich habe den Unsichtbaren gesucht. Und nicht den Retter gesucht und nicht erst die Rettung. Und das war gut. Und Gott kam und Gott war da mit Trost und allem. Und deswegen auch diese Bibelstelle. Ich hatte diesen Druck und das Wort Bedrängnis, ich habe es gesagt, bedeutet eigentlich nur Druck. Nennen wir es Überforderung. Und wenn du dich fragst, wie erlebe ich denn nun die Herrlichkeit Gottes, ganz praktisch, dann will ich dir eine Möglichkeit geben, übernimm Verantwortung für andere. Wenn du Verantwortung für andere übernimmst, wirst du immer an einen Punkt kommen, wo du Druck hast, wo du merkst, ich bin an meiner Grenze, ich bin herausgefordert. Und genau das sind die Momente, wo Gott dir begegnen möchte, wo Gott mit dir weitergehen möchte, wo er zeigen möchte, du, ich habe in meinem Charakter, in meiner Persönlichkeit, ich habe da was für dich. Und das hilft dir. Darf ich mir dich offenbaren? Solange du in deiner Komfortzone lebst, ist es vielleicht schwerer, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Also wenn du dich fragst, so, was kann ich tun, um sie mehr zu erleben? Übernimm Verantwortung. Und lass uns seine Herrlichkeit suchen und dabei auch Gott sagen, Gott, ich will dich erleben, wie du bist. Und nicht, wie ich dich haben will. Ich will meine Frau auch manchmal so haben, wie ich sie haben will. Aber sie ist nun mal, wie sie ist. Sie ist am liebsten nicht immer mein Lieblingsessen. Und ja, ich spare mir jetzt die ganze Liste. Aber ich liebe sie. Nee. Ich liebe sie. Und dass ich sie liebe, heißt, dass ich sie so möchte, wie sie ist. Und nicht, wie ich sie haben möchte. Das wollte ich damit eigentlich erklären, okay? 2. Korinther 12, Vers 5. Das Wort Gottes, ihr Lieben, aufmerksam. ihr seid lustig heute. Paulus hat ja gesagt, wegen eines solchen will ich mich rühmen. Meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen, als nur meiner Schwachheiten. Dieses Ding zieht sich ziemlich durch. Da gibt es dann die ganz letzte Auflösung am Ende der Predigt. Das sagt ein Paulus, der krasse Wunder, der die Herrlichkeit Gottes mehr erlebt hat, zumindest von den Berichten her, als jeder andere nach Jesus im Neuen Testament. Wieso sagt Paulus das? Das Erste, was schon mal schön ist, ist, es befreit uns. Denn Glaubensheld zu sein, heißt nicht, dass du ständig liefern musst, mit irgendwelchen Wundern, mit irgendwelchen Bekehrungen, mit irgendwelchen Dingen. Heißt es nicht. Und wenn Paulus als Apostel uns das sagt, dann möchte ich mir diesen einen Seitensatz noch nicht verkneifen. Was ist denn mit denen, die es ständig machen? Die ständig liefern wollen. Ihr Lieben, das ist anstrengend. Und einen Satz will ich ja auch nochmal jetzt dazu sagen. Ich wollte ihn eigentlich nicht sagen, aber ich sage ihn trotzdem. Ganz viele Prediger, die ich auch viel gehört habe in Amerika, die fallen gerade an sexueller Unmoral, an Machtmissbrauch, an ihrem Narzissmus, an ihrem Egoismus. Und ganz viele Orte, an denen meine Frau und ich in Amerika waren in den letzten Jahren, die haben genau sowas aufgebaut. Bei uns passieren die Wunder. Wir sind vorne. Wir machen es richtig. Und ich lese einen Paulus, der sagt, lass es rühmen. Lass uns unsere Schwachheiten rühmen. Und ich will, wie Paulus, ich will meinen Dienst erfolgreich abschließen. Ich will nicht an sowas fallen. Und das heißt doch, das ist sehr angenehm, wenn wir Glaubenshelden sein wollen, wir müssen nicht ständig punkten, wir müssen nicht ständig rühmen. Sondern lass uns auch in der Überforderung lernen, unseren Herzenszustand zu bewachen und zu verändern und zu erneuern. Die Bibel nennt es Heiligung. 2. Korinther 4, Vers 16. Darum lassen wir uns nicht ermutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und wenn du die Herrlichkeit Gottes erleben möchtest, ich möchte dich sehr ermutigen, versuch nicht die Wunder Gottes gegen deine Charakterveränderung auszuspielen. Sondern es geht nur beides zusammen auf Langstrecke. Das heißt, wenn du in Überforderung bist, dann versuch nicht zuerst die Lösung zu finden, sondern deinen Herzenszustand zu bewachen und zu verändern. Bei mir war das so, dass ich in der Situation war, ich war total überfordert. Ich merkte, ich brauche eine Lösung, ich habe sie nicht. Und ich habe den Unsichtbaren gesucht. Und in dieser Suche habe ich eine Entscheidung genau deswegen getroffen. Ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, wie ich das Ding lösen soll, aber ich will eine Sache machen. Ich will mit allem, was ich kann und habe, für meine Frau da sein und für meine Kinder. Ich will diese Verantwortung übernehmen. Und ich will gucken, dass ich mich darin verändere. Es war keine glorreiche Entscheidung. Es war total eine Entscheidung, Wissen meiner Schwachheit, meiner Unfähigkeit. Und ich war null, null stolz auf mich. Aber ich wollte in dieser Schwachheit, ich wollte dienen. Und wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob es mir gelungen ist. Wahrscheinlich definitiv nicht glorreich. Ich konnte ja, wie gesagt, nicht auf einmal unsere Tochter hochheben oder so, aber es war mein Antrieb. Und zu diesen Entscheidungen stellt sich Gott. Wenn wir sagen, ich will in all den Problemen die Schuld nicht auf andere schieben, ich will nicht sagen, sondern ich will mein Herz verändern. Das ist nicht dramatisch. Das ist alltäglich. Das ist alltäglich. Und hier will ich uns ermutigen. Wenn die Herrlichkeit Gottes in unser Leben kommt, das Erste, was wir wollen, ist anders sein. Nicht mehr so sein wie vorher. Weil wir merken, wenn wir uns angucken, Gott, Fabi. Oh Mann. Und triff diese Entscheidung gleich vorher. Wisse, wenn du Gottes Herrlichkeit suchst, dann musst du bereit sein, dich zu verändern. Und das ist auch das Schöne. Man will seine Ecken nicht mehr haben, man will seine Kanten nicht mehr haben, man will seine Macken nicht mehr haben. So, jetzt kommt mein letzter Punkt schon. Ja. Viertens, vertraue auf die Gnade und die Liebe Gottes. Das Verrückte ist, deswegen So, wenn du durch den zweiten Korintherbrief durchgehst, Hausaufgabe an alle, ich prüfe das ab nächste Woche, den ganzen zweiten Korintherbrief lesen, okay? Nein, müsst ihr nicht, ich prüfe es auch nicht ab. Aber ich finde diese Botschaft von Paulus so interessant. Zu Beginn seines Dienstes rühmt Paulus sich gar nicht so wenig. Da sagt er so, also ich schreibe euch jetzt nicht nur einfach einen Brief, weil ich bin gesalbter Apostel Jesu Christi. Hallo? Das macht er am Ende nicht mehr. Am Ende sagt er sogar, ich bin der Geringste unter allen Menschen. Was ist passiert? Paulus hat Verantwortung übernommen und hat gesagt, ich will allen Nationen das Evangelium verkündigen. Ich will der Apostel für die Nationen sein. Und er ist losgezogen. Und er hatte viel Bedrängnis, viel Druck, viel Überforderung, viel Herausforderung. Er hatte sogar 3-mal Schiffbruch, ne? Wer hatte schon mal Schiffbruch? Ihr müsst euch nicht melden. Und dann kam er an einen Punkt, wo er irgendwann meinte, Gott, ganz ehrlich, wenn ich hier mal so durchgucke durch mein Leben, das war ganz schön krass viel Verfolgung, ganz schön krass viel. Immer wenn ich in eine Stadt komme hier, dann wollen die mich gleich steinigen und hier ein Schiffbruch und bumm. Und bat Gott, nimm doch diesen Druck von mir. Und dann hat Gott ihm eine Antwort gegeben. Ich glaube, diese Antwort hat seinen ganzen Dienst verändert. Das erklärt er uns auch, nämlich im 2. Korinther 12, Vers 9. Da bat er Gott, nimm diesen Druck von mir. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Nicht nur meine Kraft wird in der Schwachheit irgendwie wirken können, sie wird vollkommen in der Schwachheit. Darum will ich mich viel lieber meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Also nochmal, wer will die Kraft Gottes erleben? Ihr dürft euch immer noch melden. Ich will sie erleben. Und ich finde faszinierend, wie Paulus uns ein Bild zeichnet im 2. Korintherbrief, wo er sozusagen auch ein bisschen resümiert, was er gelernt hat, was ein bisschen anders aussieht, als wir das manchmal in unseren Gemeinden kultivieren. Und auf diese Reise will ich euch mitnehmen. Ich habe gerade durch meine Herbstzeit, durch meine Weihnachtszeit gesagt, ich will mich nicht, ich rühme mich manchmal auch ganz gerne, gebe ich zu, ja. Also, ja, ich kenne diesen Witz von, ich will mich nicht selber loben, ne, aber andere sagen ja immer über mich. Nein, ich will das wirklich nicht mehr, weil ich merke, ich will für Gottes Herrlichkeit da sein. Und ich bin auch am Anfang dieser Reise, ja, ich muss da voll üben, ja. Also vergebt mir, wenn ich mich hier und da nochmal rübe, aber ich mache mich auf diese Reise. Ich mache mich auf diese Reise zu sagen, ich will immer weniger Fabi und immer mehr da sein für die Menschen, die ich lieb habe. Das seid übrigens unter anderem ihr. Und auf diese Reise will ich euch mitnehmen. Was mich dabei sehr bewegt in Gemeinde ist, denn die Band darf schon mal kommen, ich wünsche mir, dass in dieser Gemeinde das Einzige, was dich motiviert, nicht die kommende Erweckung ist. Nicht, was Gott alles Großes tun möchte. Sondern es ist das Einzige, was dich hier motiviert, da zu sein, Verantwortung zu nehmen, dass es das Evangelium ist. Dass es das Evangelium des Reiches ist. Und das Evangelium des Reiches auf den König und, wie sagen wir, der König und sein Reich so. Für den König und sein Reich. Mein Trinkspruch ist immer, auf den König und sein Reich. Das wird unsere nächste Predigtserie sein. Wann geht die nochmal los? Nächste Woche? Nächste Woche geht sie los. Und ich bin da noch nicht drin, aber es geht genau in diese Richtung. Und ich will euch mitnehmen, dass wir gucken, dass das, wie wir mit anderen Menschen umgehen, dass die Motivation des Evangeliums ist. Die Liebe, die Gott für diese Menschen hat und die Liebe, die wir uns von Gott für diese Menschen holen. Nichts anderes. Ich will einen Gebetsaufruf machen. Wenn du sagst, ich will mehr Herrlichkeit erleben. Ich weiß, ich will jetzt hier keinen Effekt hier vorne, weil ich habe ja gesagt, genau das wollen wir nicht mehr. Aber wir wollen den Fokus auf Gott haben. Ich wünsche mir, dass du den Fokus auf Gott hast und sagst, ich will Jesus in immer mehr Facetten kennenlernen. Und wenn du merkst, hier du hängst, dafür sind wir Gemeinde, dass jeder hineinkommt. Und dann lass uns für uns beten. Und das lass uns heute machen. Das heißt, wenn du sagst, ich will mehr von dieser Herrlichkeit, dann komm einfach nach vorne und hol dir einfach mal wieder ein Gebet ab. Erwarte nichts vom Beter, erwarte vom Retter, erwarte von Jesus. Aber mach's einfach. Ja, ich will dich einfach einladen. Wäre toll, wenn hier eine Menge Beter sind. Ihr müsst hier nicht lange beten. Seelsorge machen wir hier vorne sowieso nicht. Aber lass uns einander die Hände auflegen und segnen und Verantwortung füreinander wahrnehmen. Dann kann Gott seine Herrlichkeit in dieses Gefäß Gemeinde ausgießen. Eine Herrlichkeit, mit der wir rausgehen, um andere in diese Herrlichkeit einzuladen. Ich will beten. Seid ihr dabei, ja? Ist es was, was irgendwie was in euch bewegt, ja? Das ist gut. Gut, schön. Nee, das wollte ich jetzt. Ich wusste nur nicht, ob ich jetzt. Ihr seid immer so still, wenn man predigt. Und wenn man irgendwelche Sachen sagt, dann seid ihr noch stiller. Und dann weiß man gar nicht, Mist, hören die mir jetzt überhaupt noch zu oder so? Deswegen, ich wollte nur eine Response haben, dass ihr noch da seid. Gut, danke. Jesus, ich danke dir, dass noch alle da sind. Und Jesus, wir haben Hunger nach dir. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Und zwar die Herrlichkeit, die du für uns hast und nicht das, was wir uns darunter vorstellen. Keine Herrlichkeit zum Angeben, zum Rühmen, sondern eine Herrlichkeit, die uns so sehr deine Liebe offenbart, dass wir diese Liebe anderen Menschen weitergeben, dass wir in Verantwortung reingehen, dass wir uns nicht vor dem Druck oder der Bedrängnis scheuen, weil wir wissen, ich habe doch nur ein Leben. Das will ich dafür nutzen. So lade ich dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst und uns Jesus offenbarst und den Vater, wer wir sind in Christus. Jesus, zeig du dich heute uns als der Unsichtbare, als der ewig ist. Und Jesus, ich bitte für all die Menschen, die dich noch nicht in ihr Herzen eingeladen haben, die heute Morgen hier sind, dass du dich ihnen offenbarst, dass du ihnen zeigst, du bist ein Richter, der am Ende der Zeit alle Menschen richten wird, aber du bist auch ein Liebhaber, der das Gericht wegnehmen möchte, wenn wir die Beziehung zu dir suchen. Jetzt, Jesus, offenbare dich. Offenbar uns deine gute Botschaft. Offenbar uns dein Reich. Deine Herrlichkeit. Amen. Und Jesus ist Retter und Jesus ist auch Heiler. Wenn wir den Heiler suchen, dann kann er uns auch Heilung geben. Er ist Versorger. Wenn wir ihn suchen als Versorger, kann er uns auch Versorgung geben. Und wenn du ein ganz praktisches Anliegen hast, wir können dein Problem nicht lösen, aber wir können mit dir zum Retter, zum Versorger, zum Heiler gehen, damit er sich offenbaren kann. Und die Frage in der Überforderung ist eigentlich, wo gehst du hin? Löst du das Problem selber oder lässt du Jesus ran? Und damit möchte ich euch einladen. Lasst für euch beten. Dafür sind wir Gemeinde. Nutzt die Zeit, nutzt die Möglichkeit. Ich danke euch und mach hier Raum für den Beter und die Abschlussansagen.